Ihr Lieben, ich möchte am Anfang eine kleine Umfrage mit euch machen. Sie geht ganz einfach. Ich werde euch ein paar Schlagwörter nennen. Und wenn ihr diese Schlagwörter für zentrale christliche Themen haltet, dann hebt ihr einfach mal kurz die Hand. Also, das erste Schlagwort: Ist die Nachfolge ein zentrales christliches Thema? Da sind wir uns einig, super. Wie sieht es aus mit der Nächsten- und der Feindesliebe? Da sind wir auch dabei. Das waren die zwei Fragen zum Warmwerden. Jetzt ein paar anspruchsvollere Fragen. Was ist mit der Frau auf der Kanzel? Ist das ein zentrales biblisches Thema? Okay. Wie sieht es aus bei Gerechtigkeit und Solidarität? Okay, gut. Und jetzt eine heikle Frage. Was ist mit dem Themenkomplex Homosexualität? Ist das ein zentrales christliches Thema? Was ist mit Friedensethik und Waffenlieferung? Das sind zwei Sachen, da hast du recht. Wir können auch getrennt fragen, was ist mit Waffenlieferung? Ist das ein zentrales christliches Thema? Und Friedensethik? Da gehen die Hände wieder hoch. Sehr schön. Wir beschäftigen uns in unseren Kirchen mit einer Vielzahl von Themen. Wir haben ja am Anfang ein bisschen gehört, wo wir herkommen, wo wir gerade stehen und wo es vielleicht auch hingehen sollen. Und manche dieser Themen, die wählen wir für uns selbst aus und andere werden uns irgendwie auferlegt. Und jedes Thema hat ja auch für sich gesehen sein Recht und ist wichtig. Wenn ich euch jetzt fragen würde, bei welchen der Themen, die ich gerade eben genannt habe, ihr am meisten Energie gespürt habt in euch drin, welches wäre es denn gewesen? Vielleicht trauen sich ja 2, 3 es mal rauszurufen. Gerechtigkeit. Dann haben wir ja heute das richtige Gottesdienstthema gewählt. Eine unserer Hauptaufgaben als Christen ist es ja, um gut durchs Leben navigieren zu können, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Und das gilt natürlich auch für die Fragen, die wir uns wichtig nehmen und mit denen wir uns beschäftigen. Wovon können wir uns da eigentlich leiten lassen? Nehmen wir die Fragen um uns herum auf, orientieren wir uns am sogenannten Zeitgeist oder sollten wir genau das tunlichst vermeiden? Auch hier gehen ja die Meinungen auseinander und ich kann beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite die Befürchtung, wenn wir gesellschaftliche Themen nicht aufnehmen, sich zu sehr abzukapseln und als weltfremd dazustehen. Und auf der anderen Seite die Angst, dass zentrale christliche Themen nicht mehr vorkommen. Wie also können wir zu unseren Themen kommen? Unser Kirchengründer John Wesley hat einmal gesagt, wer der Bibel nicht glaubt, der glaubt an alles Mögliche. Und dieses Zitat ist nicht so zu verstehen, dass John Wesley von einer 1:1 Übertragung biblischer Texte in die heutige Zeit glaubt. Solch einfache Gedankengänge wie in der Bibel steht doch und damit sind die Themen dann schon abgehakt. Bei den Methodisten geht es bei der Bibelauslegung immer um diesen Vierklang von Schrift, Tradition, Erfahrung und Vernunft. Und nur wenn wir mit diesen 4 Pfeilern arbeiten, dann kommen wir zu einer ausgeglichenen Textauslesung. Wer der Bibel nicht glaubt, der glaubt alles Mögliche. Dieses Zitat soll vielmehr eine Haltung zum Ausdruck bringen, sich das wichtig zu nehmen, was sich die Bibel wichtig nimmt und darauf zu vertrauen, dass es schon Sinn hat, dass dieses Thema im Zentrum der Bibel steht. Es geht darum, sich von den Themen der Bibel umformen zu lassen, hinein in das, was Gott wichtig ist. Klar, in der Bibel können wir auch viele kleine Einzelthemen entdecken. Aber grundsätzlich, wenn wir nach den zentralen Themen fragen, müssen wir schon danach schauen, welche Themen sich denn durchziehen in der Bibel wie ein roter Faden. Das Thema Frauen auf der Kanzel ist in der Anzahl der Bibelstellen sehr überschaubar. Das Thema Umgang mit Geld dagegen ist ein sehr prominentes. Gleiches gilt auch bei der Frage bei der Homosexualität. Hierzu finden sich ganze 4 Bibelstellen. Zum Thema Gerechtigkeit dagegen sind es 3000. Und warum ist es oftmals so, dass wir uns dann in unseren Gemeinden und in unseren Verbünden und Kirchen mit diesen Fragen beschäftigen, die nur ein paar Erwähnungen finden. Meine Einschätzung ist, es gibt eben die Themen, die betreffen die anderen. Und es gibt Themen, die auch mich betreffen. Und dass wir uns den Themen zuwenden, die die anderen betreffen, hat natürlich den klaren Vorteil. Dann geht es um den anderen, der muss sich ändern. Und ich kann mir reinreden, dass bei mir längst alles gut ist. Bleiben zu können, wie man ist, das ist doch auch von mir eine gern gewählte Option. Aber leider ist, wenn wir das so handhaben, keine persönliche und geistige Entwicklung möglich. Wir mögen solche Detailfragen für sehr geistige Themen halten. Aber Gott hat ein sehr starkes Interesse daran, dass wir wachsen und in seine Vorstellungen von Menschsein hineinfinden. Und da scheint der Umgang mit dem Geld und der Einsatz für Gerechtigkeit von wesentlicher Bedeutung zu sein. Hier können wir wachsen, eine Entwicklung durchmachen. Und hier geht es eben darum, nicht auf die eigene Intention zu vertrauen, sondern mehr Vertrauen in Gott zu setzen und unser Handeln an seinen Vorstellungen auszurichten. Das meint John Wesley, wenn er sagt, wer nicht an die Bibel glaubt, der glaubt an alles Mögliche. Heute geht es eben um dieses zentrale biblische Thema Gerechtigkeit. Und wir stellen uns die Frage, was das für unser persönliches Leben bedeutet. Wie gesagt, das Thema kommt 3000 Mal an 3000 verschiedenen Stellen in der Bibel vor. Und für die biblischen Vorstellungen sind zwei hebräische Wörter wichtig, Sarak und Mishpat. Und wir übersetzen das ins Deutsche mit Gerechtigkeit und Recht. Und das ist auch nicht falsch. Aber es gibt da so ein grundlegendes Problem und das ist das, dass wir persönlich eine eher griechische Vorstellung von Gerechtigkeit haben als eine hebräische Vorstellung. Und wenn wir natürlich hineinfinden wollen in das, was Gott versteht unter Gerechtigkeit und Recht, dann müssen wir uns eher diesem hebräischen Begriff von Gerechtigkeit annähern. Ich möchte den Unterschied zwischen unserem griechischen Verständnis und dem hebräischen Verständnis an ein paar Beispielen deutlich machen. Zum Beispiel an dem Stichwort Nachbarschaftsstreit kann man den Unterschied von dem griechischen und dem hebräischen Verständnis sehr gut deutlich machen. Nehmen wir einmal an, es kommt im Schworbeländle wahrscheinlich nie vor, aber die Hecke vom Nachbarn ist viel zu groß und muss unbedingt einmal wieder geschnitten werden. Und es ist ja so, dass man das in Deutschland nicht nur persönlich regelt, sondern manchmal auch vor Gericht debattiert wird. Und welches Recht ist hier dann anzuwenden? Der Bebauungsplan oder das Gewohnheitsrecht? Die Hecke steht da ja schon so seit Jahrzehnten. Am Ende von solchen Rechtsstreitigkeiten hat einer Recht und ein anderer hat Unrecht. Der eine freut sich darüber, dass der Nachbar jetzt auch missmutig vielleicht seine Hecke schneiden muss und die Gerechtigkeit gesiegt hat, und der andere beschwert sich über die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Das ist das, was wir oft verbinden mit der Suche nach Recht und Gerechtigkeit. Der hebräische Begriff fragt aber vielmehr nach der Beziehung, die in dieser Streitigkeit zutage tritt und die vielleicht leidet. In der Sache wurde vielleicht Recht gesprochen, aber wie sieht nach solch einer Auseinandersetzung die zwischenmenschliche Beziehung zum Nachbarn aus? Und genau hier setzt eben das biblische Verständnis von Gerechtigkeit an. Die Bibel kennt das auch, einfache Rechtsfragen, die geklärt werden müssen. Aber sie kennt eben noch diese viel tiefere Dimension, die heißt, Gerechtigkeit herrscht dort, wo Menschen so aneinander handeln, dass Frieden zwischen ihnen herrscht. Also Gerechtigkeit ist immer darauf aus, dass Frieden herrscht zwischen den Menschen. Wenn wir also im biblischen Sinne Gerechtigkeit ernst nehmen müssen wollen, dann darf uns nicht nur die Streitfrage interessieren, sondern dann geht es bei der Gerechtigkeit immer auch um die Wiederherstellung von Beziehungen. Ein anderes Beispiel. Eine andere Vorstellung, die wir von Gerechtigkeit haben und in uns tragen, ist ja die, dass wenn jeder das Gleiche bekommt, dann geht es ja gerecht zu. Und es gibt gute Gründe, das auch so zu handhaben. Zum Beispiel, wenn man Süßigkeiten an seine Kinder verteilt. Da ist das sicherlich auch sinnvoll, dass der eine nicht eine ganze Tüte Gummibärchen bekommt und der andere nur zwei. Und viele von uns, glaube ich, übertragen diesen Gedanken auch auf die Chancengleichheit. Jeder hat in Deutschland ja die gleichen Bildungschancen, ist eine Meinung, die man ja haben kann. Wenn jeder also die gleichen Chancen hat, dann könnte man sagen, dann herrscht ja Gerechtigkeit. Selbst schuld ist nur der, der diese Chancen nicht nutzt. Doch Gerechtigkeit nach biblischem Maßstab fragt nicht nur nach der Chance, die einer hat, sondern auch nach der Voraussetzung, die jemand mitbringt. Und dazu gibt es ein eindrückliches Comic, das das zum Ausdruck bringt. In diesem Comic sind drei Menschen zu sehen in unterschiedlichen Größe, von sehr klein bis sehr groß. Sie sehen und stehen vor einem Zaun und möchten dem Fußballspiel, das hinter dem Zaun stattfindet, drüber gucken über den Zaun und es sehen können. Und da liegen ein paar Kisten und sie teilen die Kisten gerecht untereinander auf. Jeder bekommt die gleiche Anzahl an Kisten. Und der Kleine schafft es selbst mit der gleichen Anzahl von Kisten nicht über den Zaun zu gucken und sieht nur die Bretter anstatt das Fußballspiel. Der Mittelgroße mit der gleichen Anzahl an Kisten, der schafft es gerade so auf 10 Spitzen stehend über den Zaun zu linsen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, 90 Minuten auf 10 Spitzen plus Nachspielzeit, das ist anstrengend. Der Große mit der gleichen Anzahl Kisten, der kann gemütlich seine Arme oben auf den Zaun ablegen und das Fußballspiel in voller Länge gut genießen. Das ist Chancengleichheit. Jeder bekommt das Gleiche. Biblisch gesehen, das ist das zweite Bild in diesem Comic, werden die Geschichten so verteilt, dass alle gerade so über den Zaun gucken können und somit alle im gleichen Maß am Fußballspiel teilhaben können. Gerechtigkeit nach biblischem Maßstab herrscht also nicht da, wo jedem das Gleiche zukommt, sondern dort, wo jeder die gleiche Möglichkeit hat, teilzuhaben. Und dafür ist es notwendig, dass wir unsere Ressourcen nicht so aufteilen, dass jeder gleich viel hat, sondern dass jedem das zukommt, was er braucht. Es gibt ein Planspiel, das könnt ihr mal in eurem Hauskreis oder so machen. Das ist das dritte und letzte Beispiel, in dem gesellschaftliche Rollen festgelegt werden. Verschiedene Vorteile und Nachteile werden verteilt. Und jetzt müssen die Teilnehmer, ohne zu wissen, welche Person sie nachher in diesem Planspiel sind, gemeinsam einen Gesellschaftsvertrag aushandeln und gucken, wie sie was verteilen. Da gibt es den querschnittsgelähmten Rollstuhlfahrer, den schlecht deutsch sprechenden Flüchtling, den mittelständischen Unternehmer, den einfachen Arbeiter, den Krankenpfleger und so weiter. Und bevor eben diese Rollen verteilt werden, muss nun darüber nachgedacht werden, in was für einer Gesellschaft man leben möchte. Forscher haben mit diesem Planspiel herausgefunden, dass wenn die Rollen nicht schon fest vorgegeben sind, immer eine viel gerechtere Gesellschaft dabei rauskommt, ein viel gerechterer Gesellschaftsvertrag. Das nur auch mal so als Gedanke. Wenn wir dem biblischen Verständnis von Gerechtigkeit folgen, setzen wir uns also ein für eine Gesellschaft, in der Teilhabe und Solidarität wichtige Werte sind. Dabei haben wir einerseits vor Augen, was vor Ort geschieht, aber eben auch, was weltweit geschieht. Wir können unser Verhalten nicht losgelöst betrachten. Gerechtigkeit ist eben keine isolierte Frage danach, ob ich Recht bekomme. Das Verhalten von uns hat Auswirkungen in vielfältiger Weise. Welche Klamotten wir kaufen, bestimmt über die Zukunft von Kindern in Bangladesch. Lebensmittel einzukaufen, die weder Saison noch regional sind, fördern Sklavenarbeit, Umweltschäden und Wasserknappheit. Billigprodukte und Massenware zu kaufen, fördert Monokulturen, zerstört die Biodiversität und vergrößert die Schere zwischen Arm und Reich. Kommen wir zurück zum Anfang. Mit welchen Themen beschäftigen wir uns und was halten wir für wichtig und zentral? Ich kann verstehen, dass wir manche Fragen wichtig nehmen, die im biblischen Kontext keine große Rolle spielen. Denn wenn wir uns den biblischen Themen annähern, dann wird deutlich, dass es eine Umkehr braucht, die das ganze Leben betrifft. Dann ist mein Leben, so wie ich es kenne, in Gefahr. Aber was wartet eben auch auf der anderen Seite für uns, auf uns? Gerechtigkeit, Frieden zwischen den Menschen und Frieden mit der Schöpfung. Ich möchte also gemeinsam mit John Wesley Mut machen und sagen, nimm dir die Themen wichtig, die der Bibel wichtig sind. Glaub nicht an alles Mögliche. Glaub, dass sich Gott mit dir auf den Weg machen will. Dass er mit dir gemeinsam eine gerechtere und inklusivere Welt bauen möchte. Und vertrau darauf, dass viele kleine Schritte etwas bewirken und nicht sinnlos sind. Auf das sich irgendwann zu lesen, wie in dem Psalm, Gerechtigkeit und Frieden küssen. Also beginnen wir damit, dass wir umkehren und uns das wichtig nehmen, was uns Gott ans Herz legt. Der Rest ist dann ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Ein Weg, das kennen wir, auf dem man auch mal scheitern kann, aber auch das Glück über mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden und mehr Bewahrung der Schöpfung kennt.
Da hast du es ja ein schönes Päckchen aufgeladen, lieber Volker. Fair einkaufen sollen wir und umkehren sollen wir und uns auf einen Weg machen, miteinander bauen an einer besseren Welt sollen wir und noch darauf achten, was Gott uns ans Herz legt. Eine ganze Menge sollen ist das. Ich dachte, ich bekomme ein bisschen Zuspruch im Gottesdienst und jetzt stehe ich da mit ganz viel Anspruch. Da regt sich bei mir Widerspruch. Ich finde, eine anspruchsvolle Predigt braucht mehr Zuspruch. Das ist jetzt mein Part. Wenn ich noch einmal in die Bibel schaue, dann gibt es dort beides, Zuspruch und Anspruch. Aber es geht nicht beides an dieselbe Adresse. Zuspruch brauchen zuerst die Mühseligen und Beladenen, die sowieso schon so schwer zu tragen haben an ihrem Leben, an den Sorgen und Problemen, die sie haben, die mit wenig Geld auskommen müssen, die krank sind, die einsam sind, die alt sind, die alleinerziehend sind, die Schweres zu ertragen oder zu verarbeiten haben. Und die gibt es auch unter uns. Ihnen sollen ganz bestimmt nicht noch mehr Lasten auferlegt werden. Im Gegenteil, sie dürfen aufatmen. Das Erste, was Jesus öffentlich predigte, gilt genau diesen Menschen. Da sagt er in Nazareth, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Bevor es irgendetwas zu sollen gibt, schenkt Jesus Befreiung und ein neues Sehen. Ich würde das ja gerne auf mich beziehen, aber ich bin momentan nicht allzu mühselig und beladen, gebe ich zu. Aber trotzdem brauche auch ich immer wieder Zuspruch. Gute Worte von Menschen gehört oder in der Bibel gelesen, das ist der Strom, der meinen Akku immer wieder neu auflädt, wenn er leer gelaufen ist. Ich denke, uns allen geht das so. Ja, und damit könnten wir es dann doch eigentlich gut sein lassen. Oder Heilung und Wellness auf Erden und dann der Himmel. Aber tatsächlich gibt es auch eine Menge Texte mit Anspruch in der Bibel. 3000 Mal Gerechtigkeit ist so ein Hinweis. Wer frei und sehend geworden ist, wer genesen ist von seinen Wunden und Menschen gefunden hat, die ihm helfen, Lasten zu tragen, in der Gemeinde oder anderswo, dem traut Gott etwas zu. Der hat seinen Akku geladen mit göttlicher Energie, die etwas bewegen kann und die etwas bewegen will. Das ist dann aber keine zusätzliche Last. Es ist ein inneres Bedürfnis. Und es geht nicht gleich darum, Sozialwerke oder Friedensinitiativen zu gründen. Gottes Anspruch beginnt damit, dass wir anfangen aufzuhören. Dass wir Ungutes sein lassen. Der Prophet Jesaja sagt es so: Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Dreimal aufhören, einmal Herz zeigen, einmal aktiv werden. So kann Gerechtigkeit wachsen. So kommen Beziehungen in Ordnung, denn darum geht's ja. Beziehungen zwischen mir und anderen und, wenn viele das machen, Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Einfach durch ganz viel Aufhören, ein wenig Herz und ein paar Einladungen zum Essen. Je heiler einer bei Jesus geworden ist, desto aktiver kann er werden. Das wird ihm aber keine schwere Bürde sein, sondern eine leichte Last. Und die zieht er gemeinsam mit Jesus in seinem sanften Joch. Ja, Moment mal, sagst du vielleicht, ist das nicht doch irgendwie jetzt alles zu lieb? Jesus hat doch auch gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das klingt nach sehr viel Anstrengung und Druck. Die wirklich Frommen seiner Zeit waren Jesus nicht gut genug, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, was er denen ankreidet, das ist, dass sie aus dem Glauben ein Payback-System gemacht haben. Ich sammle durch meinen Gehorsam und meine guten Taten ganz viele Punkte bei Gott und dadurch habe ich dann einen Anspruch auf ein tolles Geschenk, einen Ehrenplatz im Reich Gottes. Martin Luther hat auch lange genau so gelebt. Irgendwann hat er gemerkt, dass er Gottes Anspruch niemals erfüllen kann. Und seine reformatorische Erkenntnis bestand darin, dass er begriffen hat, Gott fordert ja gar nicht Gerechtigkeit von uns, sondern der schenkt sie uns. Im Glauben an Jesus Christus schenkt er uns Gerechtigkeit. Und das ist die bessere Gerechtigkeit. Wir haben eine bessere Gerechtigkeit als die Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn wir ganz schlicht unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wenn wir uns von seinem Geist mit innerer Freiheit und einem neuen Sehen beschenken lassen. Aus dem drückenden Anspruch wird ein beglückender Zuspruch. Und diese Erkenntnis ist allen evangelischen Kirchen und Freikirchen gemeinsam. Und dann geht es frisch ans Werk. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Dann hören wir auf mit dem, was beschädigt und fangen an mit dem, was heilt. Und nicht, weil es Punkte bringt, sondern weil es Not tut und weil es uns am Herzen liegt. Der einen früher, dem anderen später. Und mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen, frei nach dem britischen Theologen N.T. Wright, der gesagt hat, wir sind noch nicht im Himmel, aber wir können die Melodie des Himmels schon singen. Amen.